Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Genau, ich habe gedacht, ich mache heute mal ein Interview unplugged. Ich habe dich nicht gegoogelt und ich fand es jetzt aber doch spannend, als ich dich jetzt hier so gesehen habe, dass man so ein bisschen so Menschen auf die Spur kommt. Also du hattest draußen schon Bücher ausgelegt, es gibt eine Visitenkarte mit deinem Blog.
Podcast,
ja genau. Und besonders spannend fand ich, das hatten wir tatsächlich noch nie, bei der Besprechung hattest du die Folien von deiner Predigt ausgedruckt und wolltest es unserem Mann am Beamer geben. Das fand ich schon mal bemerkenswert. Also du scheinst offensichtlich gut organisiert zu sein. Jetzt zuerst mal meine Frage, wo kommst du denn gerade her?
Also ursprünglich komme ich aus Lörrach.
Ja.
An der Schweizer Grenze, aber jetzt heute Morgen aus Bruchsal. Da hat nämlich wohnt mein Vater und der hatte Geburtstag und den habe ich gestern besucht.
Okay, und da warst du aber nur zu Besuch. Wo hältst du dich dann die meiste Zeit in deinem Leben auf?
Wie gesagt, in Lörrach,
ja.
Direkt an der Basler Grenze, wo der ESC war, die letzte Woche. Und da wohne ich seit 1987, da bin ich zum Studium hin, war dann zwischendurch ein paar Jahre hier in was ist das hier? Sind wir Franken oder sagen wir mal Bayern, da gehört alles dazu.
Mutig,
okay,
ja.
Die ersten Sympathien schon verspielt, aber gut. Also in Erlangen war ich eben 5 Jahre Pastor und bin dann wieder zurück nach Lörrach, wo ich ursprünglich bin, weil da meine Familie, meine erwachsenen Kinder, meine Enkelkinder und so weiter leben.
Okay.
Und da wollten wir wieder sein.
Und wir haben dich hier eingeladen, bei uns zu predigen. Weißt du, warum wir dich eingeladen haben?
Nee, das überlege ich mir vorher nie. Ich komme einfach und mache irgendeine Predigt und hoffe dann, dass Gott das alles zusammenmischt. Nein, also der Grund sind wahrscheinlich meine Bücher bzw. mein Podcast, in dem ich eine bestimmte Art zu glauben, die Bibel zu verstehen, irgendwie unter die Leute bringe. Und die einen finden das ganz furchtbar und die anderen inspiriert das. Und die es inspiriert, die laden mich dann manchmal ein.
Okay. Und was hat dich denn dazu gebracht, einen Podcast anzubieten?
Das war noch, als ich Pastor in Basel war, gab es einfach so ein paar Themen, wo ich dachte, eigentlich wäre es schön, wenn die Dinge, die uns als Gemeinde wichtig geworden sind, über die Gemeindegrenzen hinaus vielleicht irgendwie Verbreitung finden. Und dann ist ein Podcast so ein Mittel, das man wählen könnte, wo nicht so viel Aufwand ist. Mit Video muss man immer gleich viel mehr Aufwand betreiben. Und dann habe ich 2017 rum den Podcast gestartet. Und der hat sich so entwickelt, dass ich heute tatsächlich davon lebe.
Also
Podcast ist meine Hauptbeschäftigung.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was machst du jetzt? Du warst mal Pastor in Erlangen und jetzt hauptberuflich.
Genau, ich war 30 Jahre Pastor, 25 Jahre in der Vineyard-Gemeinde in Basel, 5 Jahre in der Elia-Gemeinde in Erlangen. Und jetzt habe ich mich tatsächlich, ich wage das Experiment mal, mich selbstständig gemacht. Und 50% meiner Tätigkeit macht wirklich dieser Podcast auf, der sich über Spenden finanziert, Movecast und Lovecast. Und zu 30% bin ich Dozent am Bildungszentrum Bienenberg in der Schweiz. Das ist ein mennonitisches Bildungszentrum, wo ich als Dozent tätig bin. Und den Rest machen Einladungen wie diese aus. Ich bin ungefähr jedes zweite Wochenende irgendwo in Deutschland oder Schweiz unterwegs.
Okay. Aber die Mennoniten, das ist ja eher so ein bisschen eine konservative Einrichtung.
Ja, das denkt man so. Da gibt es tatsächlich die Amish, die sehr konservativ sind, aber es gibt auch sehr progressive Mennoniten.
Ja.
Und die da auf dem Bienenberg, das Zentrum hier in Europa, das ist relativ progressiv unterwegs. Sonst hätten sie mich wahrscheinlich auch nicht angestellt.
Ja. Jetzt nochmal eine ganz andere Frage zu deiner Person. Mein Neffe, der ist jetzt vor einer Woche wiedergekommen, der war ein halbes Jahr in Neuseeland, hat Work and Travel gemacht. Wenn du jetzt ein halbes Jahr Zeit hättest und mit dem Auftrag zu reisen, was würdest du in diesem halben Jahr machen? Wohin würdest du reisen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich so durch Asien reisen. Da war ich schon ein paar Mal in verschiedenen Ländern und meine Frau war da auch schon ein paar Mal. Und da gibt es noch einiges, wo auf unserer Bucketlist steht, was wir gerne erleben würden. Gleichzeitig reisen wir dieses Jahr nach Uganda für 3 Wochen als Familie, um dort ein Schulprojekt einer Freundin zu besuchen und da mal irgendwie mitzuhelfen. Also so irgendwas, wo man andere Kulturen kennenlernt und gleichzeitig vielleicht auch noch was Sinnvolles machen könnte. Ich glaube, das würde mich sehr reizen.
Und was würdest du in Asien machen?
Eben, einerseits reisen. Ich war da mal mehrmals für eine Bibelschule, wo ich unterrichtet habe und da vielleicht irgendwie in einem Projekt in Kambodscha oder so mitzuarbeiten, wo es um Armut geht oder so. Das würde mich sehr reizen. Irgendwo was Praktisches zu machen und vor Ort, kommen wir jetzt gleich dazu, mitzuhelfen, das Leben von Menschen zum Blühen zu bringen.
Ah ja, schön. Schön, dass du da bist und wir hören jetzt mehr von dir. Ne?
Vielen Dank. Ja. Das Leben zum Blühen bringen, so habe ich diese Predigt genannt oder das war abgemacht, über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe schon erwähnt, vielleicht willst du mir sie ganz schnell geben, meine beiden Bücher, das wäre ganz lieb. Ich habe eben in den letzten Jahren 2 Bücher geschrieben und die hängen auch mit meiner Pastorentätigkeit zusammen. Zum einen, wenn der Glaube nicht mehr passt. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil mir aufgefallen ist in meinem Leben, aber auch im Leben vieler Menschen, denen ich begegnet bin, auch in der Gemeindearbeit, dass Menschen an den Punkt kommen, wo sie sagen, irgendwie passt mein Glaube nicht mehr. Das, was ich vielleicht lange Zeit geglaubt habe, ein Teil dessen, was ich lange Zeit geglaubt habe, kann ich so nicht mehr glauben. Aufgrund von Entwicklungen, die ich mitgemacht habe, aufgrund von Brüchen, die man erlebt hat im Leben oder Schicksalsschlägen, merkt man, gewisse Dinge, die ich geglaubt habe, kann ich so nicht mehr glauben. Und dann merkt man, oder ich habe das Buch geschrieben, um deutlich zu machen, Glaube darf sich auch verändern. Glaube ist nicht in Stein gemeißelt. Glaube darf mitwachsen, darf sich mitentwickeln. Ich sage immer, Theologie ist immer auch Biografie. Was wir glauben, hat immer mit dem zu tun, was wir erleben, was wir erfahren, was uns begegnet. Deswegen unterscheidet sich Glaube so von dem auch von anderen. Und deswegen haben wir auch so viele Denominationen, weil wir vielleicht in unterschiedlichen Settings groß geworden sind. Glaube sich unterschiedlich entwickelt. Und man redet oftmals von Dekonstruktion und mir war ganz wichtig, auch wieder eine Rekonstruktion reinzufinden, sich nicht nur darüber zu definieren, was glaube ich alles nicht mehr, sondern was glaube ich denn jetzt? Was ist mir denn jetzt wichtig? Was trägt mich? Was gibt mir Halt? Und das war der Anlass für das erste Buch. Und das zweite Buch heißt dann, wenn der Glaube keine Kraft hat. Und das habe ich geschrieben, weil mir dann aufgefallen ist, dass Christen so einen Veränderungsprozess ihres Glaubens mitgemacht haben und jetzt an einem Punkt sind, wo sie zwar genau wissen, was sie nicht mehr glauben und was sie wieder glauben, aber der Glaube hat nicht zurückgefunden zu einem kraftvollen Dasein, zu einer Leidenschaftlichkeit, einer Begeisterung. Dieser Glaube ist oftmals so intellektuell geworden. Ich kann im Kopf klar benennen, was mich triggert und was ich gut finde. Aber eine leidenschaftliche Spiritualität wieder zu entwickeln, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wie findet der Glaube zurück zu einer Kraft und nicht nur dass er nicht nur aus der Abgrenzung besteht? Und jetzt bin ich gerade an einem dritten Buch und das wird heißen, wenn die Kirche nicht mehr passt. Weil viele Leute auch erleben, das, was in meiner Kirche läuft, das ist für mich auch ganz schwierig. Oder die Verletzungen, die ich dort erfahren habe, oder die Ablehnung, haben mich irgendwie weggetrieben von Kirche. Wie kann ich denn wieder einen Zugang zur Kirche finden? Wie sieht denn Kirche der Zukunft aus? Und dieses Zurückfinden zu einem leidenschaftlichen Glauben, zu einem kraftvollen Glauben, hat für mich ganz viel zu tun mit dem Thema das Leben zum Blühen bringen. Also ich würde heute sagen, ich habe selten den Eindruck gehabt, dass mich mein eigener Glaube so begeistert, dass ich so dankbar für meinen Glauben sein kann, wie das aktuell der Fall ist, weil sich vieles geordnet hat und ich eben in irgendeiner Form für mich eine Vision entdeckt habe, die meinem Glauben wieder ganz viel Kraft und Energie gibt. Und da würde ich euch gern dran teilnehmen lassen, an dieser Vision und deswegen das Leben zum Blühen bringen. Und ich fange mal ganz am Anfang an. Ich mache mit euch so eine kleine Reise, fast so ein bisschen eine theologiegeschichtliche Reise durch die Bibel hindurch, um euch zu belegen, euch zu zeigen, es geht wirklich am Ende darum, dass Gott das Leben zum Blühen bringen will. Ich glaube, dass die Existenz unserer Welt und dieser Schöpfung absolut kein Zufall ist. Ich glaube, dass Gott eine Idee, eine Vorstellung, einen Plan, ich könnte auch sagen, ein Herzensanliegen für diese Welt hat. Und man könnte sagen, Gott ist auf einer Mission, was diese Welt anbetrifft. Gott hat liebevolle, heilsame, barmherzige und gerechte Absichten mit dieser Welt. Und das ist für mich eine ungeheure Hoffnungsperspektive. Das ist es, was mich ermutigt, was meine Sehnsucht weckt, was mich trägt, was mich initiativ werden lässt, dass Gott eine Mission mit dieser Welt hat. Und diese Mission Gottes, die ist für mich Grundlage meiner Hoffnung. Ich schaue mit Hoffnung auf die Zukunft. Und das deutsche Wort Zukunft kommt ja von das, was auf mich zukommt. Die Zukunft ist das, was auf mich zukommt. Genauso wie das lateinische Wort Adventus. Das beschreibt, was auf uns zukommt. Und weil Gott eine gute Absicht, ein liebevolles Ziel mit seiner Schöpfung hat, glaube ich, dass am Ende tatsächlich alles gut wird und genau diese Zukunft auf uns zukommt. In der Theologie spricht man, wenn man von dieser Mission Gottes redet, im Lateinisch dann gerne von Missio Dei. Der Missio Dei, der Mission Gottes. Und diese Mission, die wird nun durch meinen Glauben an Gott und durch meine Nachfolge Jesu zu meiner persönlichen Mission, zu meiner eigenen Berufung. Der anglikanische Bischof Rowan Williams hat einmal gesagt, Mission is finding out what God is doing and joining in. Also Mission bedeutet herauszufinden, was Gott am Tun ist und ein Teil davon zu werden, sich daran zu beteiligen. Mission ist also zunächst einmal das, was Gott selbst auf dem Herzen hat und was er verwirklichen wird und nicht ein menschliches Projekt, für das wir den Segen und den Beistand Gottes erbitten. Es ist nicht so, dass wir eine Mission haben und sagen, Gott, bitte, segne unsere Mission. Nein, es ist andersrum. Gott hat eine Mission, eine große Idee mit dieser Welt und er lädt uns ein, Teil dieser Mission zu werden, auf der er sich schon immer befindet. Und wenn ich diese Mission Gottes, diese Missio Dei, in meinen eigenen Worten beschreiben sollte, ausgehend von dem, was ich bisher durch die Bibel, durch mein Leben mit Gott, durch mein Sein als Pastor für mich gelernt habe, dann würde ich diese Mission Gottes, diese Missio Dei, mit folgenden Worten beschreiben. Die Mission Gottes ist, Gott will das Leben zum Blühen bringen. Versteht ihr, viel zu viele Jahre habe ich die Absicht Gottes mit dieser Welt sehr einseitig, wie durch einen Tunnelblick verstanden. Die Missio Dei fand für mich vor allem in der Evangelisation ihren Ausdruck, im Missionieren. Und in dieser Sichtweise war es Gottes großes Ziel mit dieser Welt, dass Menschen, die verloren sind, abgeschnitten vom Heil und verdammt in die ewige Hölle, dass diese Menschen errettet und erlöst werden und ewiges Leben bekommen. Also meine Vorstellung von der Mission Gottes war sehr eingeschränkt auf diese eine Sache. Und deswegen war der Ausdruck der Mission Gottes vor allem Evangelisation. Und inzwischen hat sich in der Theologie immer mehr durchgesetzt, dass Menschen nicht nur eine Schuldproblematik haben, sondern auch eine Schamproblematik, eine Angstproblematik, eine Überforderungsproblematik. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Mission Gottes viel breiter und weiter und ganzheitlicher wahrnehmen, als das vielleicht ganz oft der Fall war. Lass mich also ein paar Worte zu dieser Idee des blühenden Lebens sagen. Und da müssen wir mal anfangen, ganz am Anfang der Bibel und schauen, wie zieht sich dieses Thema blühendes Leben durch bis zum Ende der Bibel. Die Geschichte der Menschheit beginnt ja mit der sogenannten Schöpfungserzählung. Und in Genesis 1 und 2 wird geschildert, wie Gott diese Welt geschaffen hat und was er alles in sie hineingelegt hat. Durch seinen Geist, der über diesem gesamten Schöpfungsprozess steht, legt Gott seine ganze Schöpfungskraft, seine ganze Kreativität in die Schöpfung hinein. Er macht den Menschen sogar zu seinem Ebenbild und haucht seinen göttlichen Atem in den Menschen per se hinein. Also der Mensch ist gemacht mit ungeheuer viel Potenzial, mit Möglichkeiten, mit Gestaltungskraft und der Fähigkeit zu heilsamen und guten Beziehungen. Und am Ende guckt sich Gott all das an, was er gemacht hat, was er aus dem Menschen gemacht hat, aus seiner ganzen Schöpfung und spricht ein Urteil und sagt, siehe, es ist sehr gut. Die Absicht Gottes mit dieser Welt war, dass sie sehr gut ist. Eine sehr gute Welt, eine Welt voll Schönheit, voll von Gutem, voll von Frieden und Harmonie. Und im Zentrum dieser neuen Welt gibt es jetzt einen blühenden Garten. Dieser blühende Garten, der stellt ja den Lebensraum der Menschheit dar. Und im Zentrum dieses Gartens, in der Mitte, befindet sich der Baum des Lebens. Und während der Baum der Erkenntnis verboten ist, ist dieser Baum des Lebens frei zugänglich und Sinnbild für ein Leben in Fülle. Ein blühendes Leben, ein gelingendes Leben, ein glückliches Leben, ein friedvolles Leben, ein Leben im Einklang mit dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Ja, dieser Baum ist sogar Sinnbild für ein ewiges Leben. Und das Leben beginnt also in einem blühenden Lebensraum, einem sehr guten, wertvollen, harmonischen Zustand. Da gibt es keine Feindschaft, keine Gewalt, kein Hass, kein Schmerz, kein Fressen und Gefressenwerden und kein Tod. Und nun endet die große Geschichte der Menschheit wiederum in einem blühenden Lebensraum. Wenn wir also ans Ende der Bibel gehen, weg von den ersten zwei Kapiteln hin zu den letzten beiden Kapiteln, dann heißt es dort zum Beispiel in Offenbarung 22 ab Vers 11, der Engel zeigte mir auch einen kristallklaren Strom, der aus dem Thron von Gott und dem Lamm hervorkam. Es war ein Strom mit dem Wasser des Lebens, der in der Mitte der Hauptstraße durch die Stadt floss. An seinen beiden Ufern wuchs der Baum des Lebens, der 12-mal im Jahr Früchte trägt, jeden Monat einmal, und dessen Blätter zur Gesundheit der Völker dienen. Dort wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron von Gott und dem Lamm wird in der Stadt sein, und ihre Bewohner werden ihm als Priester dienen. Und ein paar Verse weiter wird dann zuvor wird dieses blühende Leben dann mit folgenden Worten beschrieben. Offenbarung 21. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Schmerz. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das ist das Ende der Welt. Also am Ende der Welt geht es wieder um diesen Lebensraum der Menschen. Am Anfang war es ein Garten, jetzt ist es eine Stadt. Und im Zentrum dieses Lebensraums steht wiederum der Baum des Lebens, den wir vom Anfang kennen, von diesem Garten. Und der immer wieder blüht, jeden Monat blüht und Früchte bringt. Und auch in diesem Lebensraum geht es um blühendes Leben, gesundes, geheiltes Leben. Dort gibt es kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen, keine Feindschaft, keine Angst und kein Tod. Also, die Beschreibung der Welt ist eingerahmt von der Idee eines Baumes des Lebens, von der Idee des blühenden Lebens, von der Idee eines Lebens, das heil ist, gesegnet ist, voll Frieden und Glück. Versteht ihr? Genau diese Idee, dass das Leben blühend ist, in einem blühenden Lebensraum, das ist DNA dieser Welt. Das ist ihr genetischer Code. Und darum ist dieses blühende Leben mit all seinen Facetten auch solch eine tiefe Sehnsucht der Menschen. Ich glaube heute, dass Menschen sich viel besser ansprechen lassen, wenn wir ihre tiefen Sehnsüchte ansprechen, als ihnen zu sagen, sonst kommst du in die Hölle. Also nicht über die Ängste Menschen ansprechen, sondern über ihre Sehnsüchte Menschen ansprechen, weil die Sehnsucht nach blühendem Leben so tief in uns verankert ist. Und natürlich haben wir ihre Mechanismen entwickelt, diese Sehnsucht zu stillen am falschen Ort. Und darum erzählt die Bibel nicht nur eine Geschichte des Guten, sondern auch eine Geschichte des Bösen. Natürlich nehmen wir wahr, dass dieses blühende Leben gefährdet ist, dass eben Leben auch ganz oft verblüht, dass Menschen störanfällig sind und dass Glück und Frieden zerbrechlich sind und wir häufig zum Bösen und zum Destruktiven neigen. Habt ihr das auch schon bemerkt? Im eigenen Leben, im Umfeld, in der Gesellschaft. Und in der Erzählung vom Sündenfall und in weiteren Geschichten wird eben diese Neigung des Menschen zum Bösen und zum Destruktiven beschrieben. Da haben wir eben die Verführung durch die Schlange, den Neid beim Brudermord, die Bosheit der Menschen vor der Sintflut, der menschliche Stolz beim Turmbau zu Babel und so weiter. Und auch wir stellen natürlich täglich fest, dass es neben blühendem Leben auch ganz viel leidvolles Leben gibt. Steht ihr, jedes Mal, wenn ich die Nachrichten schaue, kommt mir dieses Leidvolle und Destruktive des Lebens mit voller Wucht entgegen. Manchmal habe ich gar keine Lust mehr, die Nachrichten anzuschauen, weil dort immer nur die leidvolle und verblühende Seite der Welt dargestellt wird. Und umso wichtiger ist diese Hoffnungsperspektive, dass Gott nicht aufgehört hat, blühendes Leben in dieser Welt zu verwirklichen. Und dass er an seiner Mission des blühenden Lebens festhalten wird bis ans Ende, bis wir in Offenbarung 22 angelangt sind. Gott, versteht ihr? Gott hält an dieser Mission fest. Das kommt auf uns zu. Das lese ich vom Ende der Welt. Das gibt mir Hoffnung. Gott hat diese Mission nicht aufgegeben. Und ich gesagt, hätte ich irgendwann gesagt, wisst ihr was? Vergesst es, vorbei, aus. Also ich gebe diese Mission auf, kein Bock mehr. Beim Regenbogen nach Noah verspricht Gott der ganzen Welt, dass es sie nie mehr vernichten wird. Das kommt auf uns zu, dass Gott an dieser Welt und an diesen Menschen festhält und ihr Leben zum Blühen bringen möchte. Ich maße mir an zu wissen, wie die Geschichte ausgeht und was von Gott her auf uns zukommt. Und deswegen schaue ich hoffnungsvoll in die Zukunft. Die Idee vom blühenden Leben, das sind jetzt so meine Worte. Ich würde sagen, es gibt im Alten Testament einen Begriff, der genau diese Idee des Blütenlebens beinhaltet. Das Alte Testament hat ein eigenes Wort für dieses blühende Leben. Die Idee vom blühenden Leben wird im Alten Testament zusammengefasst mit dem Begriff Shalom. Shalom meint oder ist der Lebensraum, in dem das Leben aufblüht, in dem das Gute das letzte Wort hat, in dem das Böse überwunden wird. Steht hier Shalom in der Übersetzung Friede, greift einfach zu kurz, denn es geht um viel mehr bei Shalom als um die Abwesenheit von Krieg. Der langjährige Rektor von diesem Bildungszentrum Bienenberg, der Theologe Bernhard Ott, definiert Shalom in seinem Buch Shalom, das Projekt Gottes, mit folgenden Worten. Er sagt, Shalom ist der Zustand des umfassenden Heils und des ganzheitlichen Wohlbefindens, der Gerechtigkeit und des Friedens, der richtigen Ordnung aller Beziehungen, wie Gott ihn für seine Schöpfung vorgesehen hat. Shalom ist Gottes ursprüngliche Absicht für die Schöpfung. Die Bibel beginnt mit Shalom im Garten Eden und endet mit Shalom im neuen Himmel und der neuen Erde. Und dann haben wir Text um Text, vor allem mit den Propheten, die diese Idee von Shalom beschreiben. Zum Beispiel Jeremia 29, wo es heißt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Shaloms und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Da könnten wir jetzt den restlichen Vormittag nur solche Bibelstellen vorlesen, wo die Propheten und andere von diesem Shalom, von dieser Idee des Shaloms berichten, den Gott für diese Welt vorgesehen hat. Also, Gott hat eine Mission, die Welt, die Menschen zum Blühen bringen, das Leben zum Blühen bringen. Diese Idee hat im Alten Testament einen Namen, Shalom. Diese Idee hat aber auch im Neuen Testament einen Namen. Und im Neuen Testament wird für die Idee des blühenden Lebens der Begriff Reich Gottes verwendet. Was im Alten Testament Shalom war, also der Lebensraum des Heils, das wird im Neuen Testament als Reich Gottes bezeichnet. Beim Reich Gottes geht es um Gottes gute, liebevolle, barmherzige, rettende, erlösende, befreiende, gerechte, segnende und zum Guten transformierende Kraft und Energie, die in dir, in der Welt am Wirken ist. Und jetzt kommt dieser Jesus und verkündigt die frohe Botschaft vom Reich Gottes, also das Evangelium vom Reich Gottes. Und jetzt nicht nur den Juden, sondern der ganzen Welt. Mit Jesus kommt dieses Reich Gottes jetzt der Welt ganz nahe. Es ist wie in den Stadtlöchern, es bricht an. Und Jesus kann in Lukas 4, Vers 43 sagen, er aber sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt. Versteht ihr, das Evangelium hat an sich gar keinen Inhalt. Das Evangelium ist einfach, der Inhalt ist das Reich Gottes. Das Evangelium ist bloß die gute Nachricht von diesem Reich Gottes. Wir haben zu sehr das Evangelium entkoppelt vom Reich Gottes und zu einer eigenen Botschaft gemacht, nämlich einer Botschaft der Bekehrung und der Mission. Aber das Evangelium ist immer das Evangelium vom Reich Gottes. Die gute Nachricht, dass Gott das Leben zum Blühen bringen will. Also, dass das Reich Gottes kommt, dass Shalom herrschen soll. Das Evangelium ist diese Botschaft. Wir können nicht losgelöst vom Evangelium sprechen, ohne von der Idee des blühenden Lebens zu sprechen, ohne vom Reich Gottes zu sprechen. Oder in Lukas 8 sagt Jesus, in der folgenden Zeit zog Jesus durch viele Städte und Dörfer und verkündigte überall das Evangelium vom Reich Gottes. Und in seiner Antrittspredigt in Nazareth sagt Jesus, Lukas 4, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkündigen, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Und an anderer Stelle in Matthäus 11 kann Jesus sagen, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Merkt ihr, diese Texte, die beschreiben blühendes Leben. Die beschreiben blühendes Leben. Wenn Armen gute Botschaft verkündigt wird, wenn Blinde sehen, wenn Taube hören, wenn Lahme gehen, wenn Unterdrückte wieder frei werden und diejenigen, die Ungerechtigkeit erleiden, nun Gerechtigkeit erfahren, dann wird für all diese Menschen ihr Leben zum Blühen gebracht. Es geht um Transformation des Bösen zum Guten, des Heillosen zum Heil, des Verlorenen zum Gefundenen, des Kranken zum Gesunden. Um diese Transformation geht es im Reich Gottes. Das ist Reich Gottes, das ist eine gute Nachricht, das ist Leben zum Blühen bringen. Okay, Gott hat eine Mission, das Leben zum Blühen zu bringen. Altes Testament nennt das Shalom, das Neue Testament nennt es die gute Botschaft vom Reich Gottes. Lass mich das Ganze nochmal in anderen Worten formulieren. Mein Glaube an Gott, der ruht auf zwei entscheidenden Säulen. Mein Christsein bewegt sich zwischen Promissio und Missio. Wieder so zwei lateinische Begriffe. Theologen verwenden ja gerne lateinische Begriffe. Meint nichts anderes wie, mein Leben bewegt sich zwischen Promissio, Verheißung, und Missio, Auftrag. Wir wissen ja, Gott ist auf einer Mission. Er will das Leben zum Blühen bringen. Und diese Mission Gottes wird zunächst einmal für mich persönlich zur Promissio, zur Verheißung. Also dass Gott das Leben zum Blühen bringen will, das ist ja erstmal für mich persönlich eine gute Nachricht. Das heißt ja, ich bin ja auch ein Mensch. Gott will mein Leben zum Blühen bringen. Das macht doch was mit mir, wenn ich weiß, dieser allmächtige, allliebende Gott will mein Leben zum Blühen bringen. Als ich vor vielen Jahren brutal gescheitert bin in meinem Leben, meine Ehe zerbrochen ist, meine Frau mich über Nacht verlassen hat, ich vor den Trümmern meines Lebens stand, da hat mich am Ende aufgerichtet, dass ich weitermachen wollte, weiterleben wollte. Diese Promissio, diese Verheißung, dass ich wusste, am Ende will Gott mein Leben zum Blühen bringen. Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Ohne genau zu wissen, hat sich dann in dieses blühende Leben etwas vermischt, eine Macht des Bösen, die menschliches Leben befallen hat. Und darum erleben wir eben so viel verblühendes, unheilvolles Leben. Aber Gott will immer noch die Welt zum Blühen bringen. Dieses blühende Leben, das ist Gottes große Verheißung für diese Welt. Das ist das, was auf uns zukommt. Das ist Promissio. Und natürlich ist es auch Gottes Verheißung für mein persönliches Leben. Darauf vertraue ich. Ich lebe aus dieser Promissio heraus. Jetzt ist meine Predigt weg. So. Aber gleichzeitig wird die Idee vom blühenden Leben für mich nicht nur zur Verheißung, zur Promissio, sondern auch zum Auftrag, zur Missio. Ich darf mich selbst daran beteiligen. Gott spricht mir nicht über was zu und sagt, weißt du, was meine Idee mit deinem Leben ist? Ich habe keine Gedanken des Leides und des Schmerzes für dich, sondern des Shalom. Das ist eine Verheißung. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und jetzt verkündige ich euch was. Ihr dürft Teil werden von dieser Mission. Ihr dürft sie nicht nur selbst erleben, ihr dürft Teil davon werden. Jesus sagt zum Beispiel Matthäus 6, Vers 33, kennen wir alle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wenn er das sagt, dann meint er nicht, evangelisiert wie die Wilden, sondern macht die Mission vom blühenden Leben zu eurer Sache, zu eurer Mission. Beteiligt euch an der Mission Gottes. Und im Markus-Evangelium sagt Jesus diesen ganz spannenden Satz, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist jetzt spannend, das kennen wir alle. Tut Buße und glaubt ans Evangelium. Da steht griechisch metanoiete kai pistoiete. Metanoia, pistis, Umkehr, Glaube wird das immer übersetzt. Das heißt, wir lesen vom Reich Gottes. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe beikommen. Und jetzt, Matthäus sagt er, werdet Teil davon. Also trachtet nach dem Reich Gottes. Hier Markus sagt er, das Reich Gottes ist nahe beikommen. Tut Buße, glaubt ans Evangelium. Und ich frage mich, ist das wirklich die geschickteste Übersetzung? Also ist die Einladung, im Reich Gottes mitzuarbeiten, vor allem bereue und bekenne deine Sünden. Denn so verstehen wir ja, tu Buße und glaubt ans Evangelium. Also wenn wir diesen Satz hören, denken wir sofort daran, unsere Sünden zu bekennen, an Jesus zu glauben. Spannend ist nun, dass dieselben Ausdrücke, metanoiete kai pistoiete, dieser Ausdruck findet sich auch außerhalb der Bibel, und zwar in jüdischen Schriften. Und dort haben sie eine viel konkretere, ja eine etwas andere Bedeutung. Es gibt ein interessantes Dokument von Flavius Josephus, einem Juden, Historiker, Oberbefehlshaber der jüdischen Armee. Josephus hat zwar Hebräisch gesprochen, aber einige Bücher hat er in griechischer Sprache verfasst. Und zwar ungefähr zur gleichen Zeit, in dem Markus auf Griechisch sein Evangelium verfasst hat. In seinen Schriften kommt genau dieser Ausdruck, dieser Satz vor. kehrt um und glaubt. Metanoite, kai pistoite. Aber wie versteht Josephus diesen Ausdruck? Und wenn wir das hören, merken wir, vielleicht müssten wir auch im Markus-Evangelium diesen Ausdruck so übersetzen. Im Jahr 66 nach Christus wurde Josephus als junger Heerführer ausgesandt, um einige Rebellenbewegungen in Galiläa zu regeln. Seine Aufgabe bestand darin, die hitzköpfigen Galiläer davon zu überzeugen, ihren wahnwitzigen Aufstand gegen Rom aufzugeben und ihm und den anderen Jerusalemer Aristokraten zuzutrauen, ein besseres Vorgehen ausgearbeitet zu haben. Also sagt, hört auf mit diesen Rebellenaktionen, ihr werdet alle untergehen, die Römer machen euch platt. Vertraut uns, wir haben eine bessere Idee, wie wir mit dieser Situation zurechtkommen. Als er den Anführern, also den Rebellen, als er die zur Rede stellte, sagt er ihnen, sie sollen ihre eigenen Pläne aufgeben und stattdessen ihm, Josephus, vertrauen. Also er sagt, hört auf mit euren eigenen Plänen, gegen die Römer zu kämpfen und schließt euch unseren Plänen an. Und die Worte, die er verwendete, um seinen sind den Lesern des Evangeliums eben auffallend vertraut. Er sagte dem Rebellenführer, er solle Buße tun und an mich glauben. Aber versteht ihr, als Josephus schrieb, metanoite kai pistoite, da wollte er diesen Anführern nicht sagen, jetzt bereut eure Sünden und werdet religiös. Versteht ihr den Gedanken? Sondern er wollte ihnen sagen, gebt euer eigenes Vorhaben, eure eigenen Zielsetzungen auf und schließt euch meiner Mission an. Das war die Idee von diesem tut Buße und glaubt. Und damit bekommen wir einen ganz wichtigen Hinweis darauf, wie wir diese Worte im Markus-Evangelium und im Neuen Testament verstehen können. Als Jesus sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes herbeikommt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da ging es um mehr als Sünden bereuen und gläubig werden, sondern darum, als Nachfolger Jesu die eigenen Vorhaben und Absichten hinten anzustellen und sich der Mission Gottes anzuschließen. Tut Buße und glaubt ans Evangelium, meint eben nicht, bekehre dich, bekenne deine Sünden, glaub die richtigen Dinge, sprich die richtigen Worte, lass dich taufen und ansonsten leb weiter deinen Traum. Es heißt, sich zum Teil der Mission Gottes zu machen, nämlich das Leben zum Blühen zu bringen. Jünger und Jüngerinnen Jesu eignen sich die Mission Gottes zutiefst an als Promissio und als Missio, als hoffnungsspendende Verheißung und als lebensspendenden Auftrag. Okay, seid ihr noch da? Promissio und Missio, Verheißung und Auftrag vom blühenden Leben. Es gibt noch so eine alttestamentliche Gestalt, die genau mit diesen beiden Säulen gelebt hat. Eine Verheißung und ein Auftrag. Fällt euch ein, wer? Wem wurde auch gesagt, du kriegst eine Verheißung und du kriegst einen Auftrag? Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Das ist die ganze Berufung Abrahams. Die Berufung des jüdischen Volkes ist Promissio und Missio. Ich werde dich segnen. In anderen Worten, ich werde dich in den Shalom hineinführen. Ich werde dein Leben zum Blühen bringen. Und durch dich wird die Welt gesegnet, wird die Welt zum Blühen gebracht. Also schon Abraham lebt mit diesen beiden Säulen in seinem Leben. Okay, ich komme zum Ende und möchte das zum Schluss nochmal ganz praktisch machen. Jetzt habe ich immer vom blühenden Leben gesprochen. Was heißt denn das? Was heißt denn das ganz konkret? Was meine ich mit blühenden Leben? Das ist so ein blumiger Begriff. Ich meine, es ist mir schon ganz viel wert, wenn ihr in Zukunft in der Bibel Reich Gottes lest, in irgendeinem Text, dann versucht doch mal einfach für euch zu lesen, das Leben zum Blühen bringen. Trachte zuerst danach, das Leben zum Blühen zu bringen, anstatt trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Einfach mal zu übersetzen, dann wird das Ding konkreter. Reich Gottes ist inzwischen ein bisschen ein abgedroschener theologischer Begriff. Was steckt denn da dahinter? Dahinter steckt das Leben zum Blühen bringen. Was meine ich damit? Zum Beispiel, Gott will das Leben unserer Kinder zum Blühen bringen. Gott will unsere Ehen zum Blühen bringen. Gott will unsere Sexualität zum Blühen bringen. Gott will unsere Beziehungen und unsere Freundschaften zum Blühen bringen. Gott will das Miteinander in unserer Gesellschaft zum Blühen bringen. Gott will den Frieden auf dieser Welt wieder zum Blühen bringen. Gott will unsere Schöpfung, unsere Natur zum Blühen bringen. Das macht jeden Christen zum Ökologen. Gott will die Gerechtigkeit auf dieser Welt zum Blühen bringen. Gott will auch unser Schulsystem zum Blühen bringen. Das sagt meine Frau immer wieder, die ist Lehrerin. Gott will unsere Seelen zum Blühen bringen. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Gott will das Leben der Geschundenen wieder zum Blühen bringen. Gott will die Würde der Gedemütigten wieder zum Blühen bringen. Gott will das Leben der Armen wieder zum Blühen bringen. Gott will das Verlorene suchen und wieder zum Blühen bringen. Und auch da könnte man noch ganz viele Dinge aufzählen. So konkret wird es, wenn es um blühendes Leben geht. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Das hört gut. Wo immer Leben zum Blühen gebracht wird, verwirklicht sich das Reich Gottes. Wo immer Leben zum Blühen gebracht wird, geschieht etwas Göttliches. Wo also irgendeine Lehrerin, ob in Indien oder in Arabien oder in Deutschland, das Leben ihrer Schüler zum Blühen bringt, verwirklicht sich das Reich Gottes. Wo ein Streetworker das Leben eines Süchtigen wieder zum Blühen bringt, geschieht etwas Göttliches. Wo Eltern das Leben ihrer Kinder zum Blühen bringen, verwirklicht sich das Reich Gottes. Oder wo Entwicklungshilfe das Leben von den Ärmsten zum Blühen bringt, geschieht etwas Göttliches. Wo dieses Schulprojekt unserer Freundin aus Lörrach in Uganda das Leben von hunderten Kindern zum Blühen bringt und die Gesundheit zum Blühen bringt, geschieht etwas Göttliches. Aber auch wo der Frauenverein das Leben eines Dorfs zum Blühen bringt, verwirklicht sich das Reich Gottes. Und damit werden alle Menschen, die mithelfen, das Leben zum Blühen zu bringen, erst einmal zu meinen Verbündeten. Ich muss nicht länger die Ungläubigen oder die Welt schlecht machen, um die Qualität des eigenen Glaubens herauszustellen, sondern ich kann in aller Bescheidenheit überall dort Teil werden, wo Gott schon lange dabei ist, das Leben zum Blühen zu bringen, auch außerhalb der Kirchenmauern. Vor ein paar Jahren war ich im Ahrtal, erinnert euch, weil es die große Flutkatastrophe war, bin ich als Notfallseelsorger hingefahren, um dort Menschen zu besuchen, die Furchtbares erlebt haben. Und gleichzeitig war in diesem einen Dorf, wo wir waren, wo so viel zerstört war, jede Woche eine andere Moscheegemeinde da und hat dort gekocht und den Leuten Essen verteilt. Es gab für mich keinen Anlass, diese Muslime in irgendeiner Weise innerlich oder äußerlich abzuwerten. Wisst ihr, was die waren? Meine Verbündeten. Im Auftrag, das Leben in diesem Dorf wieder zum Blühen zu bringen. Ich muss mich erstmal nicht abgrenzen. Ich werde anschlussfähig. Ich werde erstmal positiv. Das wünsche ich uns, dass diese Idee vom blühenden Leben, Gottes Mission, zu unserer Mission wird und uns dadurch nachhaltig verändert. Und was das konkret für unser Dasein als Kirche heißen könnte, darum geht es dann heute Nachmittag. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.